In Lukas 24 sehen wir diese beiden Jünger, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind. Sie hatten wohl den ganzen Tag, den ganzen Sonntag in Jerusalem verlebt. Die ganzen Erlebnisse der Auferstehung, der Frauen, die am Grab waren, das alles hatten sie erlebt. Aber jetzt waren sie auf dem Weg weg von Jerusalem. Aus der Gemeinschaft der anderen Jünger raus nach Emmaus. Und der Bericht sagt uns, dass sie niedergeschlagen waren. Sie waren traurig. Da war so vieles, was sich anders entwickelt hatte. Sie waren jetzt niedergeschlagen und traurig. Und dann sehen wir, wie der Herr Jesus sich ihnen nähert und als der vollkommene Seelsorger, als der vollkommene Hirte mit ihnen umgeht. Und auch heute ist das so, dass wir immer wieder lieben Geschwistern über den Weg laufen, es mit ihnen zu tun haben, die niedergeschlagen sind, die traurig sind, die perspektivlos sind, hoffnungslos sind, die vielleicht sogar deswegen heraus aus der Gemeinschaft der Geschwister gehen, die sich zurückziehen. Haben wir ein Herz dann für solche, um uns ihrer anzunehmen? Dann dürfen wir uns ein Beispiel an dem Herrn Jesus nehmen, an dem vollkommenen Seelsorger. Und ich möchte gerne an dem Text gerne einige Schritte aufweisen, wie der Herr Jesus jetzt mit diesen beiden niedergeschlagenen Jüngern umgeht und dazu sorgt, dass am Ende brennende Herzen da sind, brennende Herzen für Christus. Wir lesen in Lukas 24 den ersten Vers, Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Das Erste, was der Jesus macht hier ist, er nähert sich ihnen. Diese beiden Jünger, weg aus Jerusalem, das war ihm die Mühe wert, sich genau dieser beiden Jünger anzunehmen. Um es mal ganz menschlich auszudrücken, das bedeutete für den Jesus jetzt auch noch diesen Fußmarsch mitzumachen. Und so ist es auch für uns notwendig, dass wenn wir da so niedergeschlagene Herzen sehen, dass wir mal die Mühe auf uns nehmen, unser schönes Zuhause nach dem Feierabend vielleicht nicht uns auf die Couch zu setzen, sondern uns einfach mal ins Auto zu steigen und den Bruder, die Schwester zu besuchen. Uns die Mühe zu machen, auf den Weg zu machen. Vielleicht wird es noch lang, vielleicht wird es spät an diesem Abend, aber einfach mal die Zeit und die Energie aufzubringen und zu ihnen hinzufahren. Nicht zu warten, bis wir uns irgendwann mal treffen, vielleicht nach der Gemeindestunde, nach der Versammlungsstunde, mal irgendwo nebenbei. Nein, mal extra die Mühe machen, zu ihnen hin. Das ist der erste Punkt. Er selbst nähert sich ihnen. Und dann, das steht jetzt hier nicht explizit, aber es geht für mich aus dem Bericht hervor, dass der Jesus ihnen erstmal eine ganze Weile zuhört. Er hört zu, was die beiden sagen, was sie da für Worte miteinander wechseln. Und das ist für uns auch gut, dass wir nicht sofort mit Vorschlägen um die Ecke kommen, sofort unsere Ideen sagen, den anderen zutexten, sondern erstmal zuhören. Dass wir dem anderen den Raum lassen, seine Gedanken offen zu legen. Das braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit, bis der andere warm wird. Das setzt übrigens auch voraus, dass da Vertrauen ist. Offensichtlich muss der Jesus in diesem Gespräch auch einen sehr vertrauensvollen Eindruck gemacht haben, dass die Jünger ihr Herz ausschütten. Möge Herr das schenken, dass auch unser geschwisterliches Miteinander so ist, dass da dieses Vertrauen da ist, unser Herz mal auszuschütten, auch mal uns in die Herzensfalten reinschauen zu lassen. Aber der Herr Jesus hört zu, er gibt diese Zeit, dass die Jünger mal sagen können, was los ist in ihrem Herzen, dass sie mal ihre Sicht der Dinge offenlegen können. Und dann kommt der dritte Punkt, an der Jesus stellt Fragen. Was sind das für Reden, die ihr da miteinander wandelnd austauscht? Und später noch einmal, ja was denn, was ist denn passiert? Natürlich, der Jesus als der Sohn Gottes und wer besser als er, wusste ganz genau, was in den letzten Tagen in Jerusalem geschehen ist. Sie erkannten ihn nicht, sie wussten nicht, wer er ist, aber er fragt nach. Das zeigt uns dieses, denke ich auch, dieses Interesse, was der Jesus hatte. Er wollte aber auch, dass es aus ihrem Mund herauskommt. Wir dürfen davon lernen, wirklich auch dieses Interesse zu haben, die Schwester, den Bruder wirklich verstehen zu wollen. Wirklich verstehen zu wollen, woher kommt denn jetzt diese Niedergeschlagenheit? Nicht uns schnell zufrieden zu geben mit so ein paar Antworten, die wir jetzt gehört haben und dann schnell einkategorisieren, in die Schublade rein und dann schnell eine Antwort, sondern ein wirkliches, wahres Interesse zu haben, Fragen zu stellen, wo liegt denn genau das Problem? Vielleicht, wenn wir den Bruder oder die Schwester auch nicht richtig verstanden zu haben, Fragen zu stellen, wo liegt denn das Problem? Das ist übrigens auch wichtig, wenn wir mit Ungläubigen zu tun haben, Fragen zu stellen, wie denkt denn der andere tatsächlich? Und Fragen können sehr viel herauskitzeln. Gerade wenn wir gute Fragen stellen, können sie auch schon dahin führen, dass der andere in einen Gedankenprozess reinkommt, der in das richtige Ziel dann führt. Der Jesus stellt Fragen und dann wird das Problem auch tatsächlich hier deutlich. Was war das Problem der beiden Jünger hier? Nun, das Problem war, dass sie ein kleines Bild hatten und das Zentrum dieses kleinen Bildes war das Reich, das durch den Messias aufgerichtet worden wäre und wahrscheinlich auch ihre eigene Position. Und jetzt war alles ganz anders gekommen. Es war ganz anders gekommen. Sie hatten erlebt, wie der Messias, sie hatten den Herrn Jesus, als sie glaubten, dass er der Messias ist. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 1, Vers 45. Da ist da Philippus, der zu Nathanael kommt und er berichtet ihnen, dass sie den gefunden haben, von dem Mose und die Propheten redeten. Und wenige Verse vorher, Vers 41, sehen wir Andreas. Wir haben den Messias gefunden, wie er das dann gegenüber Petrus ausdrückte. Ja, sie haben wirklich geglaubt, dass er Jesus der Messias ist. Aber das Problem war so, dass sie eine ganz besondere Vorstellung hatten, nämlich, dass der Jesus jetzt das Reich errichten würde. Und das hat ihren ganzen Blickpunkt so eingenommen. Jetzt war alles anders gekommen. Da war das Problem. Und jetzt gab es aber ein Gemälde. Und Gottes Gemälde hat nicht unbedingt das Reich im Zentrum, sondern hat Christus im Mittelpunkt. Aber sie hatten hier, das Problem nochmal anders zu beschreiben, sie hatten eigentlich die falsche Perspektive, sie hatten den falschen Fokus. Und das hatte dazu geführt, dass dann Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit war. Und sie hatten dieser falsche Fokus rührte daher, dass sie auch die Schriften, das, was ihnen damals zur Verfügung stand, das Alte Testament, dass sie selektiv gelesen bzw. wahrgenommen hatten. Und das kann eben auch heute das Problem sein, dass wir die Bibel gar nicht so richtig vollständig lesen, dass wir nur eine selektive Wahrnehmung haben, vielleicht manche Bibelstellen vernachlässigen oder andere überbetonen und dass dann auch in uns ein falsches Bild entsteht, was wieder richtig gerückt werden muss. Und das tut der Jesus jetzt auch. Er stellt das Gemälde vor, was Gott hat, wo Christus der Mittelpunkt ist. Und nachdem der Jesus sich selbst ihnen genähert hatte, nachdem er ihnen zugehört hatte, nachdem er die Fragen gestellt hatte, hat er jetzt auch das richtige Urteil und die richtige Antwort. Das Problem war tatsächlich, und das stellt der Jesus jetzt auch raus, er sagt, oh ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet hatten. Das war das Problem. Und das ertröstet die Jünger jetzt, auch durch die Korrektur, die er jetzt gibt. Aber er belässt es nicht nur bei dieser Korrektur, sondern er stellt sich selber jetzt vor. Er geht quasi gleichsam nochmal mit ihnen durch die Propheten. Von Mose und den Propheten geht er die ganzen Schriften durch und berichtet ihnen alles, was ihn betrifft. Aber durch alle Schriften geht er durch. Das macht übrigens klar, dass wenn wir zu anderen hingehen und uns als gute Seelsorger erweisen wollen, dass wir welche sein müssen, die die Schriften kennen. Dass wir Schriftkenntnis haben müssen. Er öffnet ihnen die Schriften. Das lesen wir auch später noch. Aber das bedeutet übrigens, dass wir sie kennen müssen. Und dass auch in solchen seelsorgerlichen Gesprächen die Bibel das Zentrum ist. Dass wir nicht irgendwelche psychologischen Bücher und Werke nehmen und menschliche Gedanken damit vorgehen, mit irgendwelchen Methoden und was auch immer, was so in der menschlichen Therapie da so benutzt wird, sondern dass auch in einem geistlichen, seelsorgerlichen Gespräch ganz selbstverständlich die Bibel unsere Grundlage ist. Und dann ist das Weitere, was uns klar wird hier, ist, der Jesus stellt sich selber vor und genau das dürfen wir auch tun. Wir den Fokus richtig stellen, auf Christus hinweisen. Und wenn Herzen auf Christus hingewiesen werden, dann wird auch, wie hier in unseren Gesprächen, durch die Gnade Gottes, das gleiche Ergebnis da sein, dass da brennende Herzen sind, brennende Herzen für Christus. Die beiden Jünger hier, nachdem der Jesus sich noch offenbart hatte ihnen bei dem Brechen des Brotes, machen sich zur selben Stunde wieder auf den Weg. Mitten in der Nacht gehen sie los und ich kann mir vorstellen, wie sie rennen los. Sie hatten den Herrn erkannt und dann kommen sie bei den anderen Jüngern wieder an. Zurück in die Gemeinschaft der anderen Jünger, brennende Herzen. Und dann sagen sie dieses schöne Zeugnis eigentlich. Brannte, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Da waren brennende Herzen, da waren fröhliche Herzen, brennende Herzen, Herzen, die mit Christus beschäftigt waren. Und da wurde aus den niedergeschlagenen Herzen, brennende Herzen, wurde aus den zwei Jüngern, die aus der Gemeinschaft weggingen, wieder welche, die zurück in der Gemeinschaft gingen. Das war gleichsam der Schlussstrich. Christus wurde vorgestellt und der Jesus hat wohl in einer Art und Weise mit ihnen geredet, dass diese beiden Jünger nicht noch deprimierter wurden, weil sie alles ja falsch gemacht hatten, sondern dass sie brennende Herzen war, weil er eine positive Korrektur vorgenommen hat. Möge der Herr uns auch das schenken, diese Liebe zu unseren Geschwistern rauszukriegen zu wollen, warum jemand sich zurückzieht, warum jemand niedergeschlagen ist und dass der Herr uns auch die Weisheit schenkt, in der richtigen Art und Weise, auf Grundlage der Schrift, hinweisend auf Christus, mit ihnen umzugehen, damit da wieder brennende Herzen sind, die zurück in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen.